Ja, vielen Dank für eure herzliche Begrüßung heute Morgen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist ja irgendwie ein Privileg, wenn man sich ein Lied wünschen darf und damit gleichzeitig Gott die Ehre geben kann. Hab Dank für eure herzliche Aufnahme in den letzten Tagen. Hab Dank für den freien Tag, den ihr mir gestern gegeben habt. Wir haben das sehr genossen, als Familie zusammen zu sein und einen ruhigen Tag miteinander zu verleben. Das Thema von heute Vormittag heißt, wie lange noch? Und ich hoffe, dass ihr nicht irgendwie in einer Viertelstunde denkt, wie lange noch will er reden? Wann ist er endlich fertig? Manchmal gibt es ja so Situationen, da denkt man das, wie lange noch? Ne? Als ich mich mit dem Thema beschäftigte, habe ich gedacht an die Zeiten, als unsere Kinder noch klein waren und wir in den Urlaub fuhren und alle Viertelstunde die Frage kommt, wie lange noch? Wann sind wir da? Alle, die Eltern sind und ein Auto haben und damit unterwegs sind, die kennen sicherlich diese Frage, wie lange noch. In den letzten Wochen durfte ich mit dem Buscafé unterwegs sein, gemeinsam mit Christoph. Wir waren in Meerbusch, wir waren in Krefeld, wir waren letzte Woche hier bei euch in Refrath. Und auch da tauchte die Frage auf, wie lange noch? Wie lange noch seid ihr hier? In Meerbusch fand ich das total auffällig. Die Menschen, die kamen, das waren nicht ganz so viele wie hier in Refrath, aber die Menschen, die kamen, macht ihr das jetzt jede Woche? Wie lange noch? Wie lange bleibt ihr noch? Ja? Und man hat gemerkt, dass sie sich irgendwie gefreut haben, dass wir da waren und dass es mal was Besonderes gab. Und das haben wir irgendwie in den letzten Tagen auch in Refrath erfahren, dass Menschen kamen und sagen, wie lange noch? Wann kommt ihr wieder? Wie oft macht ihr das? Wie lange noch? Manchmal gibt's schwere Zeiten in unserem Leben, die kaum auszuhalten sind. Und dann denken wir manchmal auch, wie lange noch soll ich das aushalten? Wie lange noch werden gewisse Dinge gut gehen? Aber nicht nur wir Menschen stellen uns die Frage hin und wieder, wie lange noch, sondern manchmal fragt auch Gott uns, wie lange noch. Und wir wollen uns heute Morgen sowohl mit der Frage, die wir uns vielleicht selber stellen, als auch mit Fragen, die Gott uns in unserem Leben immer mal wieder stellt, die er uns in den Weg stellt und uns damit konfrontiert, damit wollen wir uns beschäftigen. Und die erste Frage, die wir uns Menschen hin und wieder stellen, ist, wie lange noch werde ich leben? Wie lange noch werde ich leben? Die meisten von uns werden zumindest einen Teil der Geschichte Davids, einer der Könige über Israel, kennen. Viele denken direkt als erstes an den Kampf, den er hatte mit dem Riesen Goliath. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte. Damals war er allerdings noch kein König. Er selbst lebte um das Jahr 1000 vor Christus und in seinem Leben gab es eine ganze Menge Krisen. Aber in jeder Krise gab es irgendwie auch Menschen, die ihm treu zur Seite standen. Und nach einer dieser Krisen, in der sich einer von Davids Söhnen von ihm abgewendet hat, sich gegen ihn verschworen hatte und König werden wollte, wollte David einem seiner Untertanen etwas Gutes tun. Dieser Untertan hieß Barsilai. Und aus Dankbarkeit für die Treue dieses Mannes wollte er ihn im königlichen Palast aufnehmen. Doch die Antwort von Barsilai, die lautete wie folgt. Und wer das aufschlagen möchte, steht in 2. Samuel 19, aber es ist wirklich nur ein kurzer Vers, den ich jetzt lesen werde daraus. 2. Samuel 19, Vers 35, ganz am Ende, glaube ich. Wie viel sind noch die Tage meiner Lebensjahre, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? 80 Jahre bin ich heute alt. Und irgendwie macht er David deutlich, dass ein alter Baum nicht mehr verpflanzt werden sollte. Und er lehnt dankbar ab. Er sagt, für mich ist es nicht mehr an der Zeit. Wie viel sind noch die Tage meiner Lebensjahre? Diese Frage stellt er. Oder man könnte auch sagen, wie lange werde ich noch leben? Nun, wenn wir einmal 80 sind, dann ist diese Frage durchaus berechtigt. Ich habe bei einem dieser Einsätze in den letzten Wochen einen Mann im Rentenalter gesprochen, der diese Frage weit von sich wies. Der war geradezu schockiert, als ich mit ihm darüber sprach, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Und er sagte, darüber hat er noch nie nachgedacht. so ganz habe ich ihm das nicht abgenommen. Also wenn man mal schon so Ende 60 ist oder so, denke ich, irgendwann wird man schon mal in diesen 60 plus Jahren darüber nachgedacht haben. Aber er sagte, damit wolle er nichts zu tun haben und er wolle sich auch nicht damit auseinandersetzen und schon gar nicht die Frage zulassen, was ist denn dann danach? Ein weiser Mann im Alten Testament, Mose, den sicherlich auch viele kennen, vom Hörensagen zumindest, hat im 90. Psalm vor 3500 Jahren ungefähr Folgendes aufgeschrieben. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Gedanken. Die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Was ist unser Leben? Mose vergleicht es mit einem Gedanken. Luther übersetzt, unser Leben ist ein Geschwätz. Ja, so wie wenn wir vielleicht manchmal am Gartenzaun stehen und uns mit dem Nachbarn unterhalten. Und naja, vielleicht sind wir beleidigt, wenn man sagt, es ist ein Geschwätz. Aber Luther hat sich immer ein bisschen derb ausgedrückt. Ja, unser Leben ist ein Geschwätz. Ein Gedanke vergeht noch schneller als ein Geschwätz. Wie schnell vergeht unser Leben? Mein Urgroßvater, den ich noch einige Jahre kennen durfte, der sagte oft, je älter ich werde, umso schneller vergeht die Zeit. Die Zeit fliegt dahin. Und der Psalm spricht ja auch davon, ne? Der Psalm sagt, dass unser Leben irgendwie 70 Jahre dauern wird. Wenn es gut läuft, wird unser Leben 80 Jahre dauern. Das ist die Zeit, die wir hier als Menschen auf der Erde verbringen dürfen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Doch wie schnell verfliegen die Jahre? Ihr habt gehört, ich bin jetzt 54. Ich habe mal so überschlagen, wenn es gut geht und Gott mir so die 80 Jahre vielleicht noch ein bisschen mehr gönnt, dann liegt noch ein Drittel meines Lebens vor mir. Ich erinnere mich noch, als ich 35 wurde, da habe ich eher mit 70 Jahren gerechnet. Damals habe ich in der Krankenpflege gearbeitet und durfte eine Station leiten. Und ich kam nach meinem Geburtstag auf die Station und dann gratulierten mir die Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, ja, die Hälfte meines Lebens ist jetzt rum. Und sie waren alle völlig entsetzt, wie ich mit 35 darüber nachdenken konnte. Und es war irgendwie auch ein Gesprächsaufhänger mit dem einen oder anderen. Und meine Frage für mich ist tatsächlich auch, was will ich mit dem letzten Drittel meines Lebens anfangen? Will ich noch Dinge erreichen? Wofür möchte ich nutzen diese Zeit, die mir noch zur Verfügung steht? Und daran knüpft sich die Frage an, wie bewusst leben wir eigentlich? Und Mose betet im Psalm zu Gott, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Was ist damit gemeint? Vielleicht hilft uns Luther an dieser Stelle auch ein Stück weiter. Er hat übersetzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Fang an, dein Leben vom Ende her zu denken. Triff kluge Entscheidungen für deine Zukunft und damit meine ich nicht nur die Zukunft hier auf der Erde, diese vielleicht 50 oder 60 Jahre, die dir noch bleiben, vielleicht sind es aber auch nur noch 5 oder 15. Dieser Psalm fordert uns dazu heraus, über das danach nachzudenken. Wohin gehe ich, wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende ist? Jesus selbst erzählt im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel eine Geschichte über zwei Menschen, die sterben. Der eine gelangt in die Gegenwart Gottes und erlebt irgendwie eine herrliche Atmosphäre der Geborgenheit, weil er sein Leben hier auf der Erde schon auf Gott ausgerichtet hat und sein Leben auf Gott gebaut hat. Er hatte ein sicheres Fundament in die Zukunft. Auch wenn es ihm auf der Erde nicht gut ging, es ging ihm eher schlecht, aber er hatte ein Fundament gebaut in seinem Hier und Jetzt, in der Zeit seines Lebens auf der Erde. Der andere hingegen, den Gott sein Leben lang nicht interessiert hat, landete in der Gottesferne. Und Jesus sagt über ihn, dass er nach seinem Tod die Augen aufschlug und in Qualen war. eine Ewigkeit lang, steht ihm vor Augen, was er verpasst hat. Dass er nämlich das beste Angebot, das Gott ihm in seiner Lebenszeit gemacht hat, ausgeschlagen hat. Das Angebot, sich Jesus Christus anzuvertrauen, ihm die Verfehlung seines Lebens zu bekennen und ihn zum Herrn und zum Meister seines Lebens zu machen. Jesus sagt, wenn wir über diese Zukunft nachdenken, und ich glaube, für mich ist das immer wieder ein Schlüsselvers. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu Gott, dem Vater, kommt man ausschließlich durch mich. Also wenn wir uns Gedanken machen über das, was nach unserem Leben auf der Erde kommt, dann geht der Weg in den Himmel nur über Jesus Christus. Wie lange noch wirst du leben? Wie lange noch hast du die Chance, diese Entscheidung für Jesus Christus zu treffen? Vor ungefähr 3 Wochen erreichte mich die Nachricht vom Tod von Phileas. Er war das einzige Kind seiner Eltern. Er war 16 Jahre alt und wäre jetzt bald 17 geworden. Er war wie jeden Wochentag morgens früh mit seinem Moped auf dem Weg zur Arbeit. Als ein entgegenkommendes Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einer unübersichtlichen Kurve überholte und Phileas in die Ewigkeit katapultierte. Von jetzt auf gleich keine Chance mehr, darüber nachzudenken, dass er irgendwann sterben muss. Doch soweit ich weiß, hat Phileas sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und dann ist er jetzt in dieser geborgenen, herrlichen Atmosphäre, von der Jesus berichtet im Lukas-Evangelium. Und das ist wahrscheinlich der einzige Trost für seine Eltern, für die es wirklich schlimm ist, ihr einziges Kind zu verlieren. Wie lange noch hast du zu leben? Wie lange noch hast du Gelegenheit, dein Leben mit Gott ins Reine zu bringen? Die nächste Frage lässt an diesem Punkt nicht locker, also sie vertieft das irgendwie noch. Wie lange willst du dich noch weigern, Gott zu vertrauen? Und das ist auch eine Frage, die Gott irgendwie jedem Menschen irgendwann stellt. Wie lange willst du dich noch weigern, mir, dem Schöpfer Gott, zu vertrauen? Und genau diese Frage stellt Gott seinem auserwählten Volk Israel. Die Israeliten waren unter der Leitung von Mose aus Ägypten ausgezogen und schließlich an die Grenze des Landes gekommen, das Gott ihnen versprochen hatte. 12 Kundschafter wurden ausgesendet, um das Land auszukundschaften, und kamen zurück mit dem Ergebnis, dass 10 von ihnen völlig frustriert waren. Sie waren frustriert und sie resignierten, weil ihnen die Übermacht der Einwohner des Landes zu mächtig erschien. Doch 2 Kundschafter von diesen 12 vertrauten auf Gott. Sie glaubten, dass Gott sein Versprechen hält und ihnen trotz der scheinbaren Hindernisse das Land geben würde. Leider glaubte das Volk Israel den 10 Kundschaftern, die Gott nicht vertrauten. Und wenn wir die Geschichte im 4. Buch Mose nachlesen, merken wir, dass Gott irgendwie die Pappe mit seinem Volk aufhatte. Doch Mose, der Leiter des Volkes, liebte das Volk und setzte sich für das Volk ein. Und Gott stellt ihm dann schließlich diese Frage: Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Wie sieht es in deinem Leben aus? Hat Gott auch schon in dein Leben hineingesprochen? Die Bibel sagt uns, dass Gott 2 oder 3 Mal alles daran setzt, um die Seele eines Menschen von der Gottesferne zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet wird. Hiob hat es gesagt, ein Mann, der durch viel Leid gegangen ist, dass Gott 2 oder 3 Mal alles daran setzt, um die Seele eines Menschen von der Gottesferne zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet wird. Ich denke, dass Gottes 2- bis 3-malige Ansprache ein Mindestmaß ist. Und vielleicht ist heute genauso ein Tag, So ein Augenblick, in dem Gott dich ganz persönlich anspricht. Du merkst, dass er an deine Lebenstür klopft und dich bittet, ihn reinzulassen. Wie ist deine Reaktion? Wie lange noch willst du dich weigern, Gott zu glauben? Wie lange willst du dich noch weigern, Gott völlig zu vertrauen und ihm dein Leben anzuvertrauen, ihm die Herrschaft über dein Leben zu geben und damit ein wirklich erfülltes Leben zu bekommen, das mit dem Tod nicht endet, sondern darüber hinausgeht in das ewige Leben in der Gegenwart Jesu Christi? Wie lange noch weigerst du dich, Gott völlig zu vertrauen? Vielleicht bist du gar nicht so weit entfernt von dieser Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Es gibt aber immer noch Dinge, die dich davon abhalten. Vielleicht fragt Gott dich heute auch, wie lange noch willst du hin und her schwanken? Heute sind sicherlich auch einige hier in der Gemeinde, die hier aufgewachsen sind oder die schon lange hierher kommen. Und ihr habt viel über die Inhalte der Bibel gehört und gelernt. Und vielleicht ist es sogar so, dass bei dem, was ihr über die biblischen Geschichten wisst, euch kaum jemand das Wasser reichen kann. Meine Frau Anne-Karin und ich, wir haben eine ganze Zeit lang jetzt bis zum Sommer den Kids-Treff in unserer Gemeinde gemacht. Und wir hatten manchmal so Erlebnisse, dass da so kleine Knilche waren, die bei den Geschichten, die wir erzählt haben, Details wussten, die ich dann nochmal nachlesen musste. Und ich gedacht habe, wow, ihr habt aber genau zugehört. Und das ist richtig cool, wenn man so viel weiß, so viel Wissen hat über die biblischen Geschichten. Vielleicht geht dir das auch so. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben etwas, das dich davon abhält, dich ganz für Jesus Christus zu entscheiden, ihm wirklich die Herrschaft über dein Leben zu geben. Als 12-Jähriger war ich auf einer jungen Freizeit im Sauerland, in einem kleinen Ort shoppen. Vielleicht werden einige dieses Freizeithaus, das dort steht, kennen. Fast alle Jungs aus meiner Klasse waren mitgekommen. Das war irgendwie sehr besonders. Wir waren zwei zu zweit, die in unsere Gemeinde gingen. Zwei Jungs, die auch mit auf diese Freizeiten fuhren. Und irgendwie hatten wir es geschafft, die ganze Mannschaft aus der Klasse mitzunehmen. Und es war irgendwie richtig cool. Darunter war auch Marc. Und im Laufe der Woche hat Gott zu Marc gesprochen. Das hat man irgendwie gespürt. Er war angesprochen von der Botschaft. Und ihm wurde sehr klar, dass er eine Entscheidung für Jesus Christus treffen musste. Und dann hat noch einmal ein Mitarbeiter ganz gezielt mit ihm gesprochen und über diese Entscheidung mit ihm geredet, mit dem Ergebnis, dass Marc sich gegen ein Leben mit Jesus entschieden hat. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie getroffen wir waren, als wir das hörten, dass er dieses Angebot, ein Leben mit Jesus zu leben, abgelehnt hat. Aber warum? Nun, Fußball war sein Leben und Fußball stand bei ihm ganz oben auf dem ersten Platz in seinem Leben. Vielleicht können wir sagen, dass der Fußball sein Leben regierte. Alles drehte sich in seinem Leben nur darum. Nun, gegen Fußball ist eigentlich nichts zu sagen und ich denke, dass auch viele hier aus dem Raum Fußball spielen, auch mit Leidenschaft, ist nichts Schlimmes daran. Aber Marc wusste in dieser Woche, dass Jesus die Nummer eins in seinem Leben sein wollte. Und das wollte er nicht zulassen. Er entschied sich dagegen. Vielleicht bist du heute hier und es gibt Dinge in deinem Leben, die die Nummer eins geworden sind. Und die sich mindestens neben Jesus Christus gestellt haben. Und für dich gibt es keine klare Entscheidung, keine wirkliche Priorität für Jesus Christus. Aber er möchte die Nummer eins sein in deinem Leben und das konkurrenzlos. Ein Prophet im Alten Testament mit Namen Elia stellte auch einmal dem Volk Israel diese Frage. In 1. Könige 18 fragt er, wie lange noch hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wie lange wollt ihr hin und her schwanken? Wer oder was ist im Alltag dein Gott und wer oder was ist am Sonntag dein Gott? Gibt es da einen Unterschied? Schwankst du hin und her auf zwei Seiten? Wie sieht es mit deiner ganz persönlichen Entscheidung für Jesus Christus aus? Der weise König Salomo schreibt im Buch der Sprüche: Wie lange wollt ihr töricht sein? Das ist schon eine krasse Frage und damit sind wir bei der nächsten. Wie lange noch willst du töricht bleiben? Das steht in Sprüche 1, Vers 22. Andere Übersetzer übersetzen hier: Wie lange wollt ihr noch die Einfältigkeit lieben? Oder wie lange wollt ihr den Unverstand lieben? Hat Gott bereits in dein Leben hineingesprochen? Erinnerst du dich an Situationen, wo du den Eindruck hattest, Gott spricht zu mir und Gott möchte, dass ich eine Entscheidung fälle? Und dennoch willst du dich nicht für Jesus Christus entscheiden. Wie lange willst du noch an deinem alten Lebensmotto, an deiner alten eigenen Lebensphilosophie festhalten? Gott fordert uns Menschen durch Salomos Worte im nächsten Vers auf: Nehmt doch endlich meine Mahnung an. Oder kehr um zu meiner Zurechtweisung. Vielleicht ringt Gott gerade heute Vormittag mit dir. Er ruft dich, er sehnt sich nach einer Entscheidung von dir. Lass ihn nicht vor deiner Lebenstür stehen. Vielleicht ist es heute seine letzte Aufforderung an dich. Nutze diese Gelegenheit. Aber warum solltest du das tun? Der Vers geht noch weiter und da finden wir vielleicht eine Antwort. Dort heißt es in Vers 23 in Sprüche 1: Wendet euch doch meiner Ermahnung zu. So will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Gott will dein Leben von Grund auf erneuern. Nicht erst, nachdem das Leben hier zu Ende ist, sondern ab heute will er dein Leben Grund auf erneuern. Wenn du eine Kehrtwende in deinem Leben machst und Jesus Christus die Verfehlungen deines Lebens bekennst und ihn bittest, Herr in deinem Leben zu sein, dann kehrt der Heilige Geist in dein Leben ein. Dieser Heilige Geist wird dein Leben revolutionieren. Du wirst beginnen, Gottes Wort, die Bibel, immer mehr zu verstehen und kannst deine Umwelt, deine Mitmenschen mehr und mehr mit Gottes Augen sehen. Gott wird dein Leben in eine neue Dimension bringen und du wirst mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt werden, mit einer Hoffnung, die dir Gewissheit gibt, dass du eines Tages, wenn dein Leben hier auf der Erde zu Ende ist, ein neues ewiges Leben in Gottes Gegenwart hast. Dieses ewige Leben wird unbeschreiblich schön sein. Doch wie ist deine Haltung? Und wir kommen zur nächsten Wie lange noch Frage. Wie lange noch willst du passiv abwarten? Das ist eine Ableitung aus einem Vers, der in Sprüche 6, Vers 9 steht. Und im Original heißt es da: Wie lange willst du noch liegen, du Fauler? Wann stehst du endlich auf? Kommst du einfach nicht aus dem Quark? Vielleicht ist es ein Familienangehöriger, der dich immer mal wieder mit der Frage nach der Entscheidung für Jesus Christus konfrontiert. Aber der Gedanke daran ist dir schon unbequem. Du bleibst im Bilde gesprochen einfach liegen. So wie wenn morgens der Wecker klingelt und wir unmotiviert aufwachen. Wir denken an die Arbeit, die auf uns wartet. Und registrieren, dass es hier im Bett noch so richtig schön muckelig warm ist. Gemütlich. Wir haben einfach keine Lust, unsere Füße auf dem Bett zu schwingen, auf den kalten Boden zu stellen und in den Tag zu starten, von dem wir ja eigentlich auch gar nicht wissen, was er uns bringen wird. Und ich habe schon einige junge Menschen kennengelernt, die es auf diese Weise nicht geschafft haben, ihren Schulabschluss zu machen, geschweige denn eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen. Liegen bleiben war immer die bequemere und scheinbar auch einfachere Alternative zum Aufstehen, um Neues zu wagen. Und das ist irgendwie dramatisch. Also ich war eine ganze Zeit einmal in der Woche unterwegs mit solchen Menschen, ein Freund von mir, macht das beruflich und er hat mich gefragt, hast du nicht Lust, freitags abends dazu zu kommen, dann machen wir gemeinsames Abendessen, wir kochen was. Und du könntest so ein bisschen der Pastor sein, du könntest dann beten vorm Essen Und das gibt vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen auf einer anderen Ebene. Und das haben wir gemacht. Und ich fand es erschreckend, weil diesen Menschen fehlte irgendwie ein Ziel im Leben, ja. Sie wussten am Ende gar nicht, wofür lebe ich eigentlich. Und manchmal sind wir im übertragenen Sinne auch so. Also, wir können diese Frage auf unser Leben anwenden. Wie lange willst du noch liegen bleiben und Gottes Aufruf an dich ignorieren? Wie wir unseren Wecker auf Schlummern oder Snooze drücken können, so können wir auch Gottes Reden in unser Leben irgendwie stummschalten, unterdrücken. Aber bei Gott wissen wir immer nie, wie lange diese Schlummerphase dauert. Bei meinem Wecker dauert sie 9 Minuten. Dann klingelt er wieder. Vielleicht seid ihr disziplinierter und ihr kennt das gar nicht und ihr steht direkt auf. Aber im Leben ist es manchmal so. Aber bei Gott wissen wir nicht, ob er nach 9 Minuten, ob er nach einem Tag oder 2 Wochen oder in einem Jahr nochmal wieder anklopft an unsere Lebenstür. Und vielleicht ist heute die letzte Gelegenheit. Wie lange willst du noch passiv bleiben und abwarten? Das mit der Entscheidung für Jesus Christus, über die wir nun schon die ganze Zeit nachdenken, ist aber vielleicht für dich auch nicht ganz so einfach. Wenn ich davon geredet habe, dass Jesus Christus dein Herr sein möchte, der Herr oder man könnte auch sagen der Chef in deinem Leben, dann heißt das auch für dich, dass du am Ende die Herrschaft über dein eigenes Leben in die Hände von Jesus legen musst. Und das ist nicht einfach. Und daraus ergibt sich die nächste und für heute letzte Frage. Wie lange noch willst du warten, dich zu demütigen? Das Volk Israel, als es aus dem Land Ägypten ziehen sollte, stellte Gott dem Pharao, dem König von Ägypten, genau diese Frage. Bis wann willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Wenn du ein wirklich erfülltes Leben haben willst, dann ist das nur mit Jesus Christus als deinem Retter und deinem Herrn möglich, weil genau dieses Leben dir Sicherheit bis in die Ewigkeit bietet. Doch für diese Entscheidung muss jeder Mensch, muss ich und musst auch du deinen Stolz überwinden. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Wir kommen nicht darum herum, ihm den Mist unseres Lebens zu bekennen und ihm die Herrschaft über unser Leben zu geben. Das erfordert Demut. Ich muss erst mal erkennen, wie ich selber bin, wie ich ticke, wo die Schwerpunkte in meinem Leben sind, was meine Vorlieben sind. Ich muss erkennen, was falsch gelaufen ist in meinem Leben und das zuzugeben und das auch mir selbst einzugestehen, das erfordert Demut. Das erfordert ein Stück weit einen innerlichen Zerbruch. Der Pharao von Ägypten war damals nicht bereit dazu. Er hat eine ganze Zeit lang mit Gott gerungen, doch sein Herz wurde immer härter und die Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen, die verschwand irgendwann völlig aus seinem Leben, sodass er am Ende keine Gelegenheit mehr hatte. Er hatte die Gelegenheit verspielt und er musste das mit seinem Leben bezahlen. Und wisst ihr, in meiner Zeit in der Krankenpflege, gerade in den letzten Jahren, habe ich in der Onkologie gearbeitet und ich habe viele Menschen begleitet in ihren letzten Stunden hier auf dieser Erde, junge und alte. Und es gab Menschen, bei denen hatte ich den Eindruck, deren Herz war so hart wie bei dem Pharao. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch und das Leben dieser Menschen gesprochen hat, 2 bis 3 Mal mindestens in ihrem Leben. Und sie hatten irgendwie die Chance verspielt. Und schon bevor ihr Leben zu Ende war, hatten sie eigentlich keine Chance mehr, weil ihr Herz hart geworden ist. Ich wünsche dir so sehr, dass du deine mangelnde Bereitschaft, dich vor dem lebendigen Gott zu demütigen, nicht eines Tages mit dem ewigen Leben bezahlen musst und deswegen dann in der ewigen Gottesferne landest. Gott hat heute ganz konkrete Fragen in unser Leben gestellt und wir lesen sie nochmal hier oben an der Wand. Wie lange willst du dich noch weigern, Gott bedingungslos zu vertrauen? Wie lange willst du noch hin und her schwanken und dich nicht ganz auf die Seite des Herrn Jesus Christus stellen? Wie lange willst du noch töricht bleiben und an deinen alten Lebensphilosophien festhalten? Wie lange willst du noch passiv abwarten? Worauf wartest du noch? Wie lange willst du noch warten, dich zu demütigen? Steht dein eigener Stolz dir im Weg? Ich wünsche dir, dass du dich heute entscheidest, deinen Stolz zu überwinden. Wie viel Zeit hast du noch? Wie lange noch? Es gibt Menschen, die warten zu lange. Davon habe ich gerade schon gesprochen. Und ich will euch am Ende mit hineinnehmen in unser Leben und in die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich Gott zuzuwenden und seinem Ruf zu folgen. Wann ist die richtige Zeit? Es gibt eine Zeit im Leben, da denken wir vielleicht, jetzt muss ich mal gucken, es geht nicht weiter, doch jetzt geht es zu schnell weiter. Okay. Es gibt eine Zeit in unserem Leben, da denken wir vielleicht, wir sind noch zu jung. Da muss man vielleicht gar nicht so alt sein wie der Junge, der hier vielleicht so 3 Jahre alt ist. Vielleicht denken wir das auch noch mit 6, 7, 8, 9, 10, vielleicht auch noch mit 14. Irgendwie sind wir noch zu jung, um uns mit der wichtigen Lebensfrage, wo geht es hin, wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende ist, zu beschäftigen. Das ist vielleicht deine Ausrede, auch heute. Und dann folgt eine Phase, in der wir vielleicht denken, das Leben läuft. Das Leben läuft. Wir sind verliebt. Wir haben keine Zeit, uns mit unserem Ende zu beschäftigen. Wir haben gerade eine Tochter in unserem Haushalt, die ist verliebt. Die hat sich verlobt und die fiebert nur noch darauf hin, Ende Mai nächsten Jahres zu heiraten. Da dreht sich alles nur darum. Gut, dass sie die wichtigste Frage ihres Lebens schon geklärt hat. Aber in dieser Phase findet man keine Zeit. Entscheidet sich dagegen, die Zeit dafür zu nehmen. Das Leben läuft. Man ist verliebt. Man ist zu glücklich, um über diese Dinge nachzudenken und diese Entscheidungen zu fällen. Man schiebt sie raus. Und dann kommt vielleicht der Nachwuchs und er fordert uns heraus. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie stressig das manchmal ist. Dass wir in der Rush-Hour des Lebens waren und 3 kleine Kinder hatten, da war das Leben ganz schön anstrengend und herausfordernd. Da hat man manchmal gar keinen klaren Kopf mehr über Dinge nachzudenken. Das Leben fordert uns heraus in der Familie, vielleicht auch im Beruf. Auch da läuft es, es gibt Aufstiegsmöglichkeiten und wir landen irgendwie in so einem Hamsterrad der Zeit, das sich immer schneller dreht und das uns beschäftigt und das uns daran hindert, uns mit der lebenswichtigsten Frage auseinanderzusetzen. Und irgendwann werden wir alt und müde. Und wir haben die Frage nach dem Wohin so lange an den Rand gedrängt, dass wir es auch jetzt nicht mehr schaffen, sie anzugehen. Ich treffe tatsächlich Menschen, die das auch so formulieren, die sagen, ach, jetzt bin ich zu alt. Mein Leben liegt hinter mir, ist eigentlich ganz gut gelaufen, wird schon gut gehen. Jetzt bin ich zu müde, mich damit zu beschäftigen. Aber wisst ihr was, es wird eines Tages der Tag kommen, an dem es zu spät sein wird. Und ich rate und wünsche dir von Herzen, dass du diesen Tag heute nutzt, um dein Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Jesus steht an deiner Lebenstür, er klopft an, er wartet, dass du ihm aufmachst. Und wir haben letzte Woche in Krefeld irgendwie was Besonderes erlebt. Da tauchte ein Mann auf bei uns in der christlichen Gemeinde. Und dieser Mann war am Bus gewesen. Und er hatte ein DIN A4-Blatt dabei und hat gesagt, ich würde mich gerne hier vorne hinstellen und erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat in den letzten Jahren. Der Mann heißt Nico, ist gebürtiger Grieche. Irgendwie passte das so zusammen. Wir standen in Krefeld auf dem Dionysiusplatz, ja, und Dionysius war auch ein Grieche gewesen, der in der Hauptstadt Griechenlands irgendwie damit dem großen Platz war, auf dem Paulus zu den Menschen gesprochen hatte. Nun, dieser Grieche kam letzten Sonntag zu uns und er erzählte uns aus seinem Leben. Er hatte einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen, hatte sich sehr bewusst taufen lassen und war dann abgerutscht. Und er hatte drei Sachen im Gepäck. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Es war eine Flasche Wodka, es war ein Päckchen Schnupftabak und es war ein Müllbeutel. Und er wollte damit zeigen, dass das jetzt vorbei ist. Also der Müllbeutel war dafür da, die anderen Dinge zu schlucken. Und er erzählte, dass Gott in sein Leben hineingeredet hat in den letzten Wochen. Und er kam an den Bus und er sagte, dieses Gespräch mit euch war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt war mir klar, ich muss mich jetzt entscheiden, nicht später. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Jetzt ist die Entscheidung dran. Und er hat sein Leben neu in die Hände von Jesus gegeben und gesagt, Herr Jesus Christus, du sollst ab heute der Regent meines Lebens sein. Ich will dir vertrauen, dir mein Leben anvertrauen, dir nachfolgen und mit dem Alten ist ab heute Schluss. Wir beten jetzt für ihn, dass Gott wirklich ihm hilft in dieser herausfordernden Entscheidung, die er getroffen hat. Aber es hat uns tief beeindruckt, dass Menschen diesen Schritt gehen. Und wenn du das von dir heute weißt, dass es dran ist, dann wünsche ich dir, dass du das nicht auf morgen verschiebst, sondern dass du diesen Gedanken in deinem Herzen nicht kalt werden lässt. Ich würde gerne noch beten, bevor ich mich setze. Großer Gott, du Schöpfer des Universums und dieser Welt, hab Dank, dass du ein Gott bist, der sich uns offenbart, der zu uns redet, dass wir dein Wort in der Bibel lesen dürfen, dass du dich aber auch sichtbar gemacht hast in deinem Sohn, in dem Herrn Jesus Christus, und dass er Worte ewigen Lebens gesagt hat hier auf dieser Erde. Hab Dank für dein Reden in unsere Zeit, aber auch in unser Leben und in unser ganz persönliches Herz. Und ich möchte jetzt einfach nochmal für jeden dich bitten, der heute hier ist, den du angesprochen hast, dass er die Entscheidung nicht von sich wegschiebt und dein Reden in sein Leben hinein kalt werden lässt. Dass er nicht auf die Schlummertaste drückt und denkt, es kommt schon noch ein Zeitpunkt, weil wir keine Garantie dafür haben. Hab Dank, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du darauf wartest heute, dass Menschen umkehren und sich dir zuwenden. Und ich will dich bitten, dass du demjenigen, der das genau verspürt, in seinem Herzen heute den Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen. Hab Dank, dass du da bist und mit offenen Armen wartest und uns annimmst, immer wieder. Wir wollen dir die Ehre dafür geben und dich loben, dass du großartig bist und dass du ein Rettergott bist. Hab Dank dafür. Amen. Amen.